Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Weil wenn ich nur durch die Welt laufe und sage, alles ist schon perfekt und ich habe ja ausgelernt, was ja nicht sein kann, ne, wenn man gerade wenn man noch jung ist, dann sehe ich all diese Chancen nicht, die ich habe. Dann sehe ich all die Dinge nicht, die ich besser machen könnte oder anders machen könnte. Von daher, ich würde sagen, wir alle sollten eine gesunde Portion Selbstzweifel haben. Und da wundert man sich, wenn man da wirklich mal offen reingeht, wenn man wirklich mal Raum lässt, mal zuhört, was da für neue Ideen und Impulse kommen, wo man vielleicht gar nicht drauf gekommen wäre. Ne? Und da haben wir uns ausgetauscht, auch mit Konzepten, mit Dingen und haben gesagt, okay, irgendwie Personalarbeit ist ja auch universell an vielen Stellen und das, was wir austauschen können, haben wir uns da unterstützt und das war halt super, weil wir mussten das Rad nicht neu erfinden.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Wir sprechen ja jede Woche über die Themen, die unsere Arbeitswelt von morgen prägen, von moderner Unternehmensführung bis hin zur persönlichen Weiterentwicklung. Heute habe ich eine ganz besondere Gästin bei mir, die das Thema Führung in Deutschland radikal neu denkt. Sie war mit gerade einmal 28 Jahren bereits für die Personalentwicklung von 18.000 Mitarbeitenden bei Rewe verantwortlich und wurde vom Magazin Kapital völlig zu Recht unter die Top 40 Under 40 gewählt. Sie ist eine der profiliertesten Stimmen für New Work und New Leadership, berät DAX-Konzerne ebenso wie Startups und schlägt wie kaum eine andere die Brücke zwischen den Generationen. Wir sprechen heute darüber, was New Leadership ist, und zwar über ihr neues Buch beim Campus Verlag, New Leadership, Menschen inspirieren, entwickeln und zum Erfolg führen. Und jetzt freue ich mich sehr, Sie hier herzlich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Laura.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich total, Danny, heute hier zu sein und mit dir ein bisschen zu plaudern über die wichtigen Themen.
Genau, liebe Laura, ich habe dich schon sehr lange auf dem Schirm. Auf LinkedIn bist du immer wieder aufgepoppt. Das heißt, obwohl du so junge Jahre bist, bist du schon sehr lange auf meinem Schirm und das zu dem Thema. Und deswegen auch vielleicht schon direkt meine erste Frage. Würdest du dich bitte mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Oh, gleich mit so einem Kracher da mal rein. Also finde ich eine schöne Frage. Also ich stelle mich immer, das ist ganz schön, weil ich hatte das Thema gerade noch, da wurde ich nämlich gefragt, was machst du eigentlich und wie kann ich dich denn vorstellen? Und ich finde, das beschreibt das ganz gut, weil es nicht nur so einen Begriff gibt oder eine Bezeichnung, eine Position, sondern ich habe eine Mission. Ich glaube, das ist entscheidend. Und darunter subsumiert sich alles, was ich mache. Und meine Mission ist die Arbeitswelt menschlicher zu machen, weil ich daran glaube, dass wenn wir den Menschen die Potenziale, die Talente, die Stärken mehr in den Fokus rücken, generell auch menschlicher sind, freundlicher sind, besser miteinander und wertschätzender umgehen, glaube ich, haben wir alle was davon. Also sowohl die Menschen oder die Arbeitnehmer, weil sie zufriedener sind, weil sie wertgeschätzt werden, weil sie ihr Leben vielleicht besser vereinbaren können, weil sie mehr Spaß an ihrem Job haben und gleichzeitig eben auch die Arbeitgeber, weil ich der festen Überzeugung bin, zufriedene Menschen sind leistungsfähiger, machen einen besseren Job. So, und ich glaube, darum geht's, diese Brücke zu bauen. Du hast es gerade auch schön im Intro gesagt, ich versuche Brücken zu bauen. Und das ist eigentlich auch die Antwort darauf, wer ich heute bin, was ich heute mache, wofür ich mich einsetze. Ja, und wie ich da hingekommen bin, Danny, da können wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, weil da waren tatsächlich auch ein paar Zufälle und ein paar Menschen, die da an mich geglaubt haben, wo ich vielleicht nicht an mich geglaubt habe, die da eine Rolle gespielt haben. Also das war jetzt nicht so vorbestimmt, dass ich jetzt da bin, wo ich heute bin.
Ja, also finde ich total spannend. Du siehst quasi auch genau aus wie eine junge Coachie von mir im HR-Bereich, die sich ganz viele Sachen nicht zugetraut hat. Und dann habe ich ihr gesagt, du, ganz ehrlich, du sitzt gerade hier bei einem Karrierecoach, weil dein Team gesagt hat, du bist toll, dein Chef hat gesagt, du bist toll und du weißt gerade nicht, wo du hin willst. Dann kann ich jetzt gehen. Also die Provokation hat gereicht, damit sie sich dann entfaltet hat, aber genau darum geht's ja. Jung, ich mach mal Klischeekiste auf, jung, weiblich, traut sich nicht zu, andere sehen das Potenzial. Was hat das mit dir zu tun und wie war dein Weg?
Das ist schön, ja. Also das passt, das hätte auch ich sein können wahrscheinlich damals. Und genau das war das. Und ich glaube, du sprichst da einen Punkt an, das begegnet mir auch immer wieder, dass es vor allem geht es jungen Frauen so, aber ich glaube ehrlicherweise, dass vielleicht junge Frauen da eher offener drüber sprechen und das auch vielen jungen Männern so geht. Dass man eben, und das ist ja vielleicht auch klar, ne? Also wenn man jung ist, man hat noch nicht jetzt so viel erreicht, man hat noch nicht so viele Erfolge, dann bei mir kam hinzu, dass ich damals, oder genau darüber sprechen wir auch heute, dass wir eine menschlichere Arbeitswelt brauchen, dass wir nahbare Führungskräfte brauchen, die auch mal offen über Zweifel und über Fehler sprechen. Das hatte ich alles damals nicht. Also in meinem Umfeld waren die Führungskräfte alle perfekt. Die haben immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Die hatten keine Zweifel, die hatten keine Schwächen. So, und deswegen hatte ich da keine Vorbilder. Und ich habe immer gedacht, irgendwas ist mit mir komisch. Und deswegen kann ich keine Führungskraft werden. So, also das war so eine Sache. Wir sprechen ja auch oft über das Imposter-Syndrom. Ne? Dieses, oh Gott, irgendwann werden alle auf. Immer wenn alle merken, dass ich eigentlich gar nichts kann und dass ich hier falsch bin in der Rolle. Naja, und das kommt natürlich dann zusammen, also fehlende Erfolge, weil ich auch vielleicht in jungen Jahren selten die Möglichkeit bekomme. Ich habe ja dann mit 28 Jahren, da hatte ich und auch vorher hatte ich schon einen tollen Chef, der mich immer wieder irgendwie auch ein bisschen gezwungen hat, aus der Komfortzone zu gehen. So, und das war, und da würde ich sagen, genau das war ein bisschen auch mein Rezept, aber das war klingt jetzt aktiver, als es war, einfach Möglichkeiten bekommen, zu sehen, okay, ich kann das ja doch oder ich bin ja doch nicht so schlecht. Dann Menschen, die an mich eben geglaubt haben und zu verstehen, und das ist auch ein wesentlicher Punkt, deshalb setze ich mich da heute für ein, dass auch die anderen nicht perfekt sind, so dass auch die Zweifel haben und sich Sorgen machen. Genau, und ich würde sagen, das ist so, diese Mischung, die hat so ausgemacht.
Okay, ich sag mal gleich, da wir eine sehr gute menschliche Basis haben, meine Rolle ist immer ein bisschen der Advocatus Diaboli, das heißt, ich bin gerne ein bisschen ketzerisch und böse, das meine ich nie persönlich, es geht aber zur Polarisierung und Zuspitzung, denn wenn ich dein Buch lese, dann weiß ich, dass wir auf sehr vielen Wellen gleich schwimmen, deswegen ist das langweilig für die Zuhörerin und deswegen provoziere ich.
Sehr schön, ja.
Also bitte nicht persönlich, nee. Jetzt frage ich mich, und das frage ich mich ja dann tatsächlich auch ernsthaft, jetzt bist du 28.
Ich war 28.
Nee, genau, du warst 28, als du in die Rolle gekommen bist. Ja. Und das ist ja eine Riesenverantwortung und es schauen ja sehr, sehr, sehr viele Augen auf dich, die Gesellschaft schaut auf dich, es gibt mit Sicherheit auch Neider, es gibt bestimmt auch Leute, die den Posten nicht gekriegt haben, die sich für fähig gehalten haben. Und was ich mich dann aber auch frage ist, ich meine, es ist eine Seite, was man für eine Einstellung hat, aber wie sieht es eigentlich auch mit den Fachkompetenzen aus? Weil bestimmte Fachkompetenzen kommen ja einfach erst über Jahre, du musst halt ein paar Mal im Arbeitsgericht gewesen sein, du musst das gemacht haben, einfach damit du so ein Fundament hast. Wieso hat das bei dir funktioniert und was hat man in dir gesehen, dass das nicht kritisch war?
Ja, vielleicht einmal zur Einordnung. Ich habe die Personalentwicklung geleitet, nicht die Personal, bei uns hieß das damals Personaladministration, ne? Also so Verträge, juristisches Know-how und so brauchte ich da nicht. Also das war nochmal ein anderer Bereich. Aber ich finde, du stellst ja eine richtige Frage. Also vielleicht da erstmal zur Einordnung. Ich glaube ganz fest daran, dass nicht mehr die Menschen, wie es heute oft noch der Fall ist, wie es früher üblich war, die Menschen mit der besten Fachexpertise Führungskräfte werden sollten. Da können wir nachher nochmal in Ruhe oder ausführlicher drüber sprechen. Heute kommt es in der Führung vor allem ja darauf an, das ungenutzte Potenzial zu sehen in Menschen, Menschen zu motivieren, große Ziele zu haben, Menschen zu inspirieren, dass sie Bock auf ihren Job haben, also jetzt mal ganz platt gesagt. So, und da geht's vor allem eben um den Menschen. So, deswegen glaube ich, ist das heute, diese sozialen Fähigkeiten sind viel wichtiger. Gleichzeitig, finde ich, braucht man ja schon einen Überblick. Also es ist auch nicht so, ich gehöre auch nicht dazu, zu den Menschen, die sagen, Erfahrung ist gar nicht mehr wichtig, sondern ich glaube schon, dass wir einen Überblick haben müssen, dass wir verstehen müssen, was sind die Herausforderungen, worum geht's hier eigentlich. Aber die Fachexperten, das sind eben die Teammitglieder und das muss ich als Führungskraft nicht mehr sein, sondern da zählen einfach andere Fähigkeiten. So, das erstmal vielleicht vorab. Ich glaube, heute kommt es vor allem darauf an, eben ein gutes Gespür für Menschen zu haben, Talente zu sehen, die andere vielleicht nicht sehen und eben Menschen motivieren und auch, und das sage ich ja auch in einem Buch, schreibe ich da ja auch ausführlicher drüber, für Veränderung zu begeistern, weil Veränderung ist ja der neue Status quo. So, von daher glaube ich, dass diese Kompetenzen viel entscheidender sind, als eben als Fachexpertise. So, deswegen finde ich, müssen wir da einen größeren Fokus drauf legen. Und das heißt nicht, dass man, so war es bei mir auch, ich war dann in der Rolle, ich habe mich sehr intensiv darauf vorbereitet, ich habe sehr viele Bücher gelesen, ich habe mich sehr in dieses Thema reingefuchst. Und ich glaube, das ist schon entscheidend, das müssen wir auch erwarten können von Führungskräften, dass sie sich mit den Themen natürlich auseinandersetzen. Das ist schon entscheidend. Aber ich meine, wir haben alle begrenzte Zeit, begrenzte Ressourcen. Und ich glaube, in Zukunft müssen wir unsere Ressourcen viel mehr eben auf diese Themen, die ich gerade genannt habe, fokussieren und weniger auf eine tiefe Fachexpertise.
Ja, du hast das Thema schon angesprochen und ich hatte es auch schon angesprochen, das Thema Selbstzweifel. Also ich habe ungefähr 50% weibliche Coaches inzwischen, wo ich sehr glücklich drüber bin. Und da adressiere ich das immer sehr offensiv, weil als ich selber mal geführt habe, habe ich sehr viele Frauen zu Teamleiterinnen gemacht oder eigentlich nur zu Teamleiterinnen gemacht, weil ich wusste, die sind fleißiger, engagierter und ich könnte aus betriebswirtschaftlicher Sicht sagen, auch noch haben auch noch eine falsche Bescheidenheit, falsch im Sinne von, sie könnten eigentlich viel mehr verlangen, so wie es die Männer alle gemacht haben, haben sie aber nicht, haben sich nicht getraut. Und deswegen war es auch eine betriebswirtschaftliche Sache. Also ich sage mal, ein buntes Paket, macht mich jetzt nicht sympathisch, ist aber ehrlich. Und es waren super Führungskräfte. Und was die alle hatten, wo ich viel gern arbeiten musste als Vorgesetzter, sind tatsächlich diese Selbstzweifel gewesen.
Ja.
Du sagst, Selbstzweifel sind kein Defizit, sondern ein Zeichen von Selbstreflexion. Mhm. Mangelt es den Männern an Selbstreflexion oder sind Frauen zu selbstzweiflerig?
Gut, da müsste ich jetzt erstmal zustimmen, dass es per se so ist, wie du sagst, ne? Also ich finde, da müssen wir mal aufpassen, dass wir da nicht so diese Stereotypen, das ist schon, ne, also diese Frauen sind die empathischeren und die weicheren und Männer sind die, die immer harte Entscheidungen treffen und weniger empathisch sind. Also erstmal, ich kenne echt viele Männer, die auch sehr empathisch sind und die auch Selbstzweifel haben. Vielleicht artikulieren sie es weniger, weil man es weniger von ihnen erwartet. Ich glaube, das ist schon nochmal mehr, ich weiß nicht, kannst du besser sagen. Als Frau ist es nochmal okay, wenn du mal irgendwie emotional bist oder traurig bist in der Arbeitswelt, als Mann vielleicht weniger. Und trotzdem gibt es ja interessante Studien, die genau das sagen, weil das hat viel natürlich mit Sozialisierung, aber auch mit Erziehung zu tun. Und das ist schon spannend. Ich bin auch jetzt Mutter geworden und da macht man sich ja schon Gedanken, wie möchte man eigentlich eine Tochter erziehen? So, und ein Stück weit erziehen wir vielleicht auch, das ist mir schon jetzt aufgefallen im Umfeld, vielleicht Mädchen anders als Jungs. Das ist schon irgendwie interessant. Von daher können wir erstmal diese These so im Raum lassen, die du aufgestellt hast. Was war nochmal deine Frage? Jetzt bin ich voll ab.
Ja, Selbstzweifel sind kein Defizit, sondern ein Zeichen von Selbstreflexion. Ja, genau. Männer, Frauen, wie kommt es dazu?
Genau. Deswegen, und genau, und ich glaube, alles in Maßen. Also ich glaube, eine gewisse, und deswegen die Männer oder auch die Frauen, die wirklich irgendwie eigentlich haben wir ja alle mal Selbstzweifel, der eine mehr, der andere weniger. Aber die, die es wirklich gar nicht haben, ich glaube, das ist eine Gefahr auch für Unternehmen. Ich glaube, das ist ja schon auch so ein Radar, wo wir sehen, okay, hier braucht es vielleicht noch was oder hier ist irgendwie ein Risiko oder so. Deswegen aus meiner Sicht ist das eine entscheidende Stärke, Dinge auch selbst zu reflektieren, Dinge anzupassen und zu verbessern. Weil wenn ich nur durch die Welt laufe und sage, alles ist schon perfekt und ich habe ja ausgelernt, was ja nicht sein kann, ne, wenn man gerade wenn man noch jung ist, dann sehe ich all diese Chancen nicht, die ich habe. Dann sehe ich all die Dinge nicht, die ich besser machen könnte oder anders machen könnte. Von daher, ich würde sagen, wir alle sollten eine gesunde Portion Selbstzweifel haben.
Ja, also wir haben es, deine nächste Überschrift passt auch direkt wieder in mein eigenes Konzept und Bild. Nur auch zum Untermauern. Wir haben im Vorgespräch, habe ich so ein bisschen vorgestellt, dass ich auch für die Bundeswehr viel arbeite. Und im letzten Programm haben wir so drei Pfeiler rausgearbeitet, was so die innere Führung bei der Bundeswehr ausmacht. Und das eine ist fürsorglich sein, das andere ist Vorbild sein und das andere ist reflektiert sein. Und das finde ich so wichtig, denn das hast du dann in Kapitel 3 von deinem Buch auch. Zuhören ist die unterschätzteste Führungskompetenz. Und ich habe letzte Woche erst ein Feedback-Training gemacht, wo ich quasi aus Coaching-Perspektive mal das aktive Zuhören trainiert habe, paraphrasieren. Warum würdest du sagen, ist Zuhören die unterschätzteste Führungskompetenz?
Ja, also ich habe das ja in dem Buch auch immer wieder, auch die einzelnen Kapitel, immer so ein bisschen meinen persönlichen Erfahrungen, meiner persönlichen Geschichte untermauert. Ich finde dann, ne, weil irgendwie geht es ja heute auch darum, Geschichten zu erzählen. Ich finde, daraus lernt man dann immer am meisten. Und ich habe da genau in diesem Kapitel auch beschrieben, dass das mein größter Fehler war am Anfang. So, und habe da auch beschrieben, dass ich war dann sehr jung, ich hatte keine fachliche Erfahrung und keine Führungserfahrung und ich wollte eben demonstrieren, dass ich die Richtige für den Job bin, dass ich das hier, dass ich mich da reingelesen habe, dass ich mir die Expertise aufgebaut habe und dass ich das alles kann. So. Und genau das wollte ich demonstrieren und habe nur gesendet und habe so viel erzählt und habe zwar auch Fragen gestellt, aber kennst du das selber, Danny, wenn man irgendwie, man stellt eine Frage und will und überlegt direkt, was sagt man eigentlich als Nächstes? Das geht uns ja allen manchmal so. Und es ist extrem schwer und es ist extrem schwer, wirklich zuzuhören, aufrichtig zuzuhören, sich in die Lage des anderen zu versetzen. Was, ne, also wie geht's dem? Sich wirklich mal reinzufühlen. Also das verlernen wir ja auch so sehr, reinzufühlen. Ich finde das heute so wichtig und sich da die Zeit zu nehmen und nicht immer wieder gleich denken, was sag ich als Nächstes oder was will ich eigentlich sagen? So, von daher glaube ich, das ist die unterschätzteste Führungskompetenz, weil wir nur so Neues, also wir erfahren natürlich auf der fachlichen Ebene, wo hakt es vielleicht in Projekten und so weiter Dinge, aber vor allem auf der persönlichen Ebene. Also wir erfahren, Menschen erzählen uns Dinge, die sie uns nie vielleicht erzählen würden, wenn wir einfach mal Raum lassen, wenn wir einfach mal ruhig sind und einfach mal zuhören und nicht gleich immer rein. Und du, ich vom Typ, ich bin das irgendwie vom Typ, ich rede auch sehr schnell so und dann hau ich dann auch wieder Sachen ein, weil ich denke, ach, das ist ja auch spannend, weil ich interessiere mich dann auch oft dafür, aber ich muss mich immer wieder wirklich zügeln und immer wieder sagen, okay, zuhören, dann erfährst du viel mehr. Und ich glaube, das ist ja heute in der Führungsposition extrem wichtig, zu verstehen, wie ticken die Menschen, wo stehen sie gerade, was sind die Themen, wo sind die Herausforderungen, um darauf dann passende Antworten zu finden.
Ja, ich sag's immer ganz gern so ein bisschen selbstironisch, wenn ich als Berater angeheuert wäre, womit verdiene ich mein Geld? Ich verdiene es eigentlich damit, dass ich den Mitarbeitenden zuhöre, weil die kennen alle Probleme und kennen auch alle Lösungen. Nur der externe Berater kommt dann, macht eine schicke PowerPoint und sagt denen das. Und die sagen, das ist ja cool. Wo hast du denn das? Ja, das ist ja interessant. Dabei war das Wissen die ganze Zeit im Unternehmen. Und dieser Skill ist einfach mal Fragens und Zuhörens. Und ich sage immer, das ist wie so ein Schalter. Ich musste das lernen. Meine Frau hat früher mal gesagt, Danny, hohe Sendeleistung, geringe Empfangsleistung, dass man diesen Schalter so wirklich umlegt und sagt, okay, jetzt gehe ich mal wirklich in das Zuhören. Und ich habe in unserem Gemeinschaftswerk, was Führung heute wirklich braucht, einen Beitrag über die 10 Stufen des Zuhörens geschrieben. Und das ist genau das. Und es geht ja nicht darum, dass man immer zuhören muss, weil der Alltag ist stressig, man muss Entscheidungen treffen, man ist in Meetings, man muss stringent arbeiten, aber man sollte sich immer bewusst sein, auf welcher Ebene bin ich gerade? Höre ich wirklich zu? Bin ich selektierend? Bin ich übertrumpfend? Bin ich beratend? Oder bin ich wirklich aktiv und aufmerksam? Und wann brauchst du das eigentlich? Und ich glaube, das ist genau diese Selbstreflexion, die man braucht, um diesen Skill zu entwickeln.
Ja, und ich immer denke, ich weiß es besser. Na, das ist ja oft so, man denkt, ach, man selber hat die Antwort und das ist die einzige Antwort, die jetzt richtig ist. Und da wundert man sich, wenn man da wirklich mal offen reingeht, wenn man wirklich mal Raum lässt, mal zuhört, was da für neue Ideen und Impulse kommen, wo man vielleicht gar nicht drauf gekommen wäre. Ne?
Du sagst, Erfolg beginnt mit der Fähigkeit, Ja und Nein bewusst zu wählen. Warum ist das so entscheidend?
Ja, ich bin da ein Stück weiter gegangen. Ich habe jetzt letztens noch irgendwo gehört, ich hätte öfter, da hat jemand erzählt über seine Führungsreise oder Führungszeit, hat gesagt, er hätte öfter Nein sagen müssen. Weil er hat da beschrieben, dass er eigentlich keine Zeit hatte für Privatleben, keine Zeit für Familie. Irgendwann hatte der einen Burnout und das war so sein Fazit, er hätte öfter Nein sagen müssen. Und ich glaube, das stimmt, aber ich glaube, das ist nur die halbe Wahrheit. Ich glaube, das beschreibe ich dort auch, wir müssen eben, das ist ja so schwierig heute, zu den richtigen Dingen, die uns wirklich voranbringen, die uns aber auch, weißt du, die uns auch zufrieden machen. Ich meine, das ist ja eine schöne Situation, in der wir sind, dass wir heute auch sagen können, wir wollen einen Job haben, der uns irgendwie Sinn stiftet, wo wir wirklich Erfüllung finden, wo wir in so einen Flow-Zustand kommen. Und zu diesen Dingen, manchmal muss man auch mal Dinge machen, die, wo wir keinen Spaß dran haben. Das geht uns ja allen so. Aber ich finde, das ist wichtig, da vorher zu fragen, okay, jeder kann da ja auch so ein eigenes, quasi so eigene Kriterien mal festlegen und dann zu sagen, okay, wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann mache ich's, aber wenn sie nicht erfüllt sind, dann sage ich auch konsequent Nein. Ich weiß nicht, Danny, als Mensch, der irgendwie der auch Harmonie, eine gewisse Harmoniebedürftigkeit hat, das habe ich nämlich zum Beispiel, man will ja Menschen nicht enttäuschen. So, und wenn man dann viele Anfragen bekommt, dann sagst du am Anfang, ich habe zu einem Ja gesagt, und so, oh, das mache ich auch noch irgendwie. Aber zu meinen Dingen, die mir wirklich wichtig sind, dafür hatte ich am Ende keine Zeit mehr, weil ich es nur anderen recht machen wollte und nur wollte, dass andere Menschen zufrieden sind und mich mögen. Das wäre eigentlich der Hintergrund. So, deswegen glaube ich, in der heutigen Welt, wo ja immer mehr Anforderungen an uns gestellt werden, ja, jeder kann uns irgendwie erreichen, jeder will irgendwas, müssen wir das ganz klar priorisieren und deswegen ganz klar Nein zu sagen, aber auch Ja und das dann auch wirklich zu machen, weißt du? Also zu den wirklich wichtigen Dingen, wo wir einen Unterschied machen können, das dann da auch Ja zu sagen und das dann auch wirklich mit Leidenschaft und Energie umzusetzen.
Ja, ich glaube, und da kommen wir dann gleich auf das nächste Thema, aber ich glaube, das ist so entscheidend. Ich beschäftige mich ja extrem viel mit dem Thema Resilienz, habe dazu zwei Bücher rausgebracht. Und die erste, einfachste Regel ist, lernen Nein zu sagen. Und da ist schon ganz viel dran. Das habe ich jetzt, ich bin jetzt gerade 45 geworden, also ein bisschen Lebenserfahrung auch schon. Aber ich mache dann auch Dinge, wo ich denke, ja, das macht Spaß und der ist doch nett, machst du noch. Und dann merke ich, nee, bist du im Zwiespalt. Jetzt hast du 3 Projekte, 4 Projekte, das bringt dir kein Geld. Das machst du gerade nur aus Sympathie. Ja. Und du bist dann wieder schlecht drauf, kannst nicht gut schlafen und bist überfordert und bringst in der Bringschuld, in die dich selber gebracht hast, statt einfach Nein zu sagen.
Aber denn ich finde, guter Punkt, dieses Lerne, erstmal einfach Nein zu sagen, das ist ja auch, das kann man ja wirklich als Übung, ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, aber, oder was ihr da empfohlen habt, einfach als Übung, die nächsten Male sagst du jetzt mal 5-mal Nein, weil am Ende erstmal zu verstehen, man kann auch wertschätzend Nein sagen, man kann auch, dass der Gegenüber, dass er das irgendwie auch nachvollziehen kann, dass man sagt, okay, irgendwie, es ist nichts gegen dich, aber es irgendwie passt gerade nicht, so dass man lernt, okay, ich sag jetzt mal nein, aber der andere mag mich trotzdem noch. Und wenn nicht, dann ist das auch okay, ne? Aber ich finde das ein guter Punkt, ja.
Ja, ich glaube, das wirst du jetzt komme ich so ein bisschen altherrenmäßig daher, aber ich habe die Erfahrung von meiner Frau, die da irgendwann gelernt hat, okay, wenn man Kinder hat, ja, da muss man ganz oft Nein sagen. Deswegen ist man ja keine schlechte Mutter, sondern es ist halt Teil des Prozesses. So, und jetzt wollen wir unsere Mitarbeitenden nicht paternalistisch von oben dirigieren oder erziehen wie unsere Kinder. Aber gleichzeitig ist es in der Selbstführung und Fremdführung halt wirklich ein starker Punkt, wann sage ich Nein und wie kann ich es auch begründen? Ich glaube, das macht es dann halt nochmal weicher, transparenter und klärt das Bild zur Harmonie. Also ich glaube wirklich auch dieses Nein ist ein starker Punkt.
Nein sagen lernen, wie gesagt, da nochmal für die ZuhörerInnen, wirklich sich 3 Fragen zu überlegen. Das sind meine Kriterien und daran immer jede Entscheidung zu messen. Ich glaube, das ist nochmal ganz hilfreich. Das muss nicht komplex sein, aber sowas wie, zahlt es auf meine Ziele ein? Gibt es mir Energie? Oder wie auch immer, lerne ich etwas? Das kann ja auch ein Kriterium sein. Ich mache Dinge, wenn ich Neues lerne. So, deswegen da nochmal sich vorher mal ein Raster zu machen. Ich glaube, das wird sehr entscheidend sein für die Zukunft und noch viel mehr.
Und also was ich jetzt wieder für mich dann entdeckt habe, ich bin jetzt quasi in vielen Projekten drin, wo ich Ja gesagt habe, die am Anfang super viel Spaß gemacht haben, die mich aber jetzt gerade an meine zeitlichen Kapazitäten bringen und auch einfach zu sagen, dass man nicht in diese psychologische Denkfalle kommt der sozialen Konsistenz oder der sozialen Bewährtheit. Das heißt, ich baue dir so eine logische Treppe auf, na, du hast doch gesagt da ja, du hast da gesagt da ja. Jetzt ist es aber Nein. Und diese eigene logische Denkkette zu durchbrechen, ist gar nicht so leicht, weil man sich jetzt selber oft eine Treppe gebaut hat. Total. Und dann zu sagen, jetzt passt es aber nicht mehr. Und jetzt, ich gebe dir auch den Kontext, warum. Es ist mehr geworden, es ist größer geworden. Danny, du hast gesagt, wir machen nur eine 1/2 Stunde Podcast. Jetzt sind es 3 Stunden, jetzt muss ich Nein sagen. Okay.
Und Spaß. Vielleicht war noch ein Tipp, Danny, aus meiner Erfahrung, für die, denen es wirklich schwerfällt. Ich finde es auch immer, man kann auch manchmal überlegen, gibt es irgendwie Alternativen, die man anbieten kann? Wenn es wirklich jemand ist, und wie du schon sagst, es gibt ja tolle Projekte, irgendwie, wo man, und ich finde es auch wichtig, dass jeder, der kann, sollte sich ehrenamtlich engagieren, ne, und Dinge machen. Ne? Man muss nicht mit allen Dingen Geld verdienen und trotzdem muss man ja auch Geld verdienen. Aber ich finde, sich immer zu überlegen, okay, gibt es irgendwie eine andere Sache, die mich nicht viel kostet, aber wie ich das Thema unterstützen kann, zu sagen, hey, ich kann leider nicht mitwirken, passt irgendwie gerade nicht von den Ressourcen, tut mir total leid, aber kann ich dich vielleicht anders unterstützen? Kann ich dir vielleicht jemand anderes vermitteln? Jetzt mal nur als Beispiel. So, da gibt es auch immer Möglichkeiten, wie man da trotzdem unterstützen kann.
Genau, da würde ich ganz gerne mal reingehen, weil Frauen ja viel Care-Arbeit machen, zur Sozialarbeit und auf ganz vielen Ehrenämtern, und ich sehe es bei meiner Frau, wie viele Posten die schon wieder hat. Vor 10, 12 Jahren, als ich hier meine erste Firma hatte, habe ich als Stammgruppensprecher angefangen in der Kita von meinen Kindern. Dann wurde ich Elternbeirat, dann Elternbeiratsvorsitzender und plötzlich war ich im Elternbeiratsgremium der Stadt Würzburg. Aber ich habe nicht einen Posten abgegeben und hatte plötzlich eine Woche nur mit Ehrenamt zu tun und konnte gar kein Geld mehr verdienen.
was du jetzt hier alles sagst, Bücher schreiben, tausend Dinge. Wie machst du das denn?
Ja, ich schreibe nicht umsonst Bücher über Resilienz und Stress, weil ich da nicht so emotional klug bin, Nein zu sagen. Aber ich will, aber das ist ja genau die Quintessenz, die ich so ein bisschen mitgeben will. Ich will damit zeigen, man kann nicht alles leisten. Man kann nicht alles schaffen. Und es kommt der Punkt, wo man bewusst sagen kann, ey, der Rucksack ist zu schwer geworden, der ist zu voll geworden. Und ich muss jetzt von Sachen trennen. Und jetzt lass uns die mal anschauen, welche Sachen zahlen gerade auf mich ein. Welche Sachen zahlen nicht auf mich ein, will ich trotzdem weitertragen. Aber ich kann nicht alle Care-Pakete im wahrsten Sinne des Wortes für andere mittragen. Und da muss ich eine gesunde Grenze finden. Und da ist das, glaube ich.
Ne? Also man muss auch ja Geld verdienen, gerade wenn man selbstständig ist und so. Das ist auch das, wo ich am Anfang irgendwie zu viel Ja gesagt zu Dingen, wo ich mich ehrenamtlich engagiere. Und das ist wichtig und toll. Aber irgendwie muss man natürlich auch sein Geld verdienen. Von daher, und das ist auch völlig legitim. Aber ich kann sehr nachfühlen, ja.
Also liebe Zuhörerin, geht nicht in die gleiche Falle und oder lernt da den Absprung zu kriegen und zu argumentieren, weil Ressourcen sind begrenzt, vor allem die eigenen. Ja. Du gehst auch auf das Thema Stärken und Schwächen ein. Was glaubst du, warum sollte man seine Stärken kennen?
Ja, das ist jetzt so eine Suggestivfrage. Ne? Also ich möchte mal vielleicht da auch nochmal persönlich erzählen. Vielleicht an meinem eigenen Beispiel. Ich habe es nachher auch in der Organisation an anderen Menschen erlebt. Und ich glaube, es ist heute, oder ich bekomme es heute mit, dass das immer noch der Fall ist, dass ganz viele Menschen die eigenen Stärken nicht kennen. Die eigenen Stärken nicht das, wofür sie brennen, wofür sie eine Leidenschaft haben, wo sie ein besonderes Talent haben. So, und ich bin Personalentwicklerin oder komme aus dem Bereich. Ich habe die Überzeugung, dass jeder Mensch Stärken hat und Talent hat. Nur ganz viele kennen sie eben nicht. So, und du hast ja gefragt, warum es wichtig ist, dass man die eigenen Stärken kennt. Und die Frage ist relativ einfach zu beantworten, weil ich meine, im besten Fall, das ist nicht immer gleich, aber im besten Fall ist das, wo ich richtig gut drin bin, macht mir auch richtig viel Spaß. Also das muss ich eigentlich finden, das, was beides quasi erfüllt. Und wenn das der Fall ist, dann bin ich als Mensch, als Mitarbeiter zufrieden, weil ich meine Stärken einsetzen kann, weil ich was machen kann, wo ich gut drin bin, weil ich dafür dann Wertschätzung bekomme, weil ich dann bessere Leistungen erziele als andere und gleichzeitig auch aus Unternehmenssicht, denn Menschen, die wirklich einmal das machen können, was sie gut können und dann auch noch richtig, richtig gerne machen, die erbringen ja eine viel höhere Performance als andere Menschen. Von daher ist es aus sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmersicht sehr, sehr essentiell, dass die Menschen ihre Stärken kennen. Und dafür setze ich mich ja auch heute an. Wir brauchen aus meiner Sicht Persönlichkeitsentwicklung in den Unternehmen für alle Menschen, weil meine Erfahrung ist, das jetzt auch nochmal bei mir, ich wollte damals gar nicht in den HR-Bereich. Ich habe so gedacht, ach, das ist so ein irgendwie weiches Thema und ich habe gedacht, ach, Vertrieb, da geht es irgendwie um Zahlen, Daten, Fakten. Das ist gut, da wirst du ernst genommen. So, und dann habe ich aber irgendwann verstanden, dass meine Stärken eigentlich eben im Personalbereich liegen. Und erst dadurch, dass ich verstanden habe, was ich wirklich gut kann, habe ich einen viel besseren Job gemacht, bin ich mutiger geworden, habe Dinge ausprobiert, die ich mich vielleicht vorher nicht ausprobiert habe oder nicht getraut habe auszuprobieren habe einfach ehrlicherweise habe seitdem einfach ein viel glücklicheres Leben.
Jetzt sagen wir mal, wir geben den Zuhörern ein paar Reflexionsfragen mit, zum Beispiel, ne, worin wart ihr besonders gut, was war schon in eurem Kind euch gut, was fällt euch leicht, einfach so ein paar Fragen, um eure Stärken rauszufinden.
Also ich finde es auch immer gut. Meine Erfahrung ist, die meisten Menschen können gar nicht so leicht über ihre Stärken sprechen. Die wissen das gar nicht wirklich. So, von daher, weil es ist ja auch oft so, da wo wir besonders gut drin sind, das fällt uns ja oft dann auch leicht und deswegen wissen wir gar nicht so richtig. Dann denke ich, das ist doch keine Stärke, das fällt mir doch leicht. So anderen fällt es aber nicht leicht. Von daher, glaube ich, ist die Frage auch gut, wann kommen andere denn, wenn sie einen Ratschlag brauchen, auf dich zu? Ne, also so, oder was würden andere denn über dich sagen? Oder mal andere auch einfach mal fragen, hey, wo siehst du eigentlich meine Stärken? Da kommen Dinge raus, das hat man vorher nicht gewusst und das ist genau auch meine Erkenntnis. Damals bei Rewe ganz viele Menschen, nachdem sie mal so Stärkencoachings gemacht haben, die wussten überhaupt nicht, dass das ihre Stärken sind. Die haben auf einmal was ganz Neues über sich rausgefunden. Deswegen glaube ich, liegt da ein zentraler Schlüssel in Zukunft. Und übrigens eben auch, wenn wir von New Leadership sprechen, glaube ich, ist das eine zentrale Anforderung an Führungskräfte, Menschen dazu zu befähigen oder sie dabei zu unterstützen, genau das über sich herauszufinden, was kann ich eigentlich wirklich gut, wo bin ich richtig gut drin und sie dann auch entsprechend einzusetzen.
Ja, ja, absolut. Und das, was du gerade aufgenommen hast, wollte ich einfach nochmal mitgeben auf die Zuhörerin. Ich hatte gerade, also dieses, was zeichnet man sich aus, worin bin ich stark drin? Und dass das eigentlich, das, was ich stark drin bin, für die meisten im Blindspot, ist ein blinder Fleck tatsächlich. Das haben die gar nicht auf dem Schirm. Und ja. Ich habe das letztens mit einem Coachy gehabt, Ende 30, ein Mann, der so ein bisschen extrem in eine Specialist-Rolle gerutscht ist über die Jahre durch seine Spezialisierung. Und eigentlich sich komplett entfremdet hat von dem Job. So. Und dann habe ich mit ihm gemacht, schick mal an 40 deiner Bekannten, Verwandten, engen, nahen, alte Freunde einfach die Frage, sag mir 3 Sachen, die mich auszeichnen. Ach, und er cool. hat Feedback gekriegt von alten Lehrern, alten Schulfreunden, Nachbarn, aber auch von Großeltern, Ex-Freundinnen, Sachen, wo er gesagt hat, krass, das habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und das stimmt. Und das ist etwas, was unsere Eigenschaften sind, unsere Stärken, die wir nicht mehr auf dem Spot haben und die uns aber außergewöhnlich machen und auch anziehend attraktiv im Sinne von, das ist eine positive Energie, die andere Leute gern nutzen. Und wenn ich die halt aussenden, strahlen kann und das in den Job einbringen kann, dann bin ich halt verdammt gut. Und jetzt mal böse gesprochen, kann ich auch verdammt gut Geld verdienen damit, weil ich dann halt besser bin als andere in der Vergleichsgruppe.
Und Danny, vielleicht nochmal eine Sache zum Thema New Leadership. In dem Buch definiere ich das ja und habe dann ja auch 11 ganz konkrete Prinzipien. Und eine Sache ist mir da vielleicht nochmal wichtig, das passt zu diesem Thema jetzt. Und das war früher zumindest meines Wissens, gibt es da wenig Führungsstile, die das so als wirklich Voraussetzung definieren. Aus meiner Sicht ist auch nicht nur als Führungskraft andere zu befähigen, ihre Stärken herauszufinden und einzusetzen, sondern ich finde, Führungskräfte müssen bei sich selber anfangen. Ich finde, dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, zu verstehen, was sind meine Stärken, wo bin ich vielleicht nicht so gut drin, was sind meine, wo habe ich blinde Flecken, wie reagiere ich in Stresssituationen. Ich finde, das ist die Voraussetzung, eine gute Führungskraft zu sein. Ich finde, jede Führungskraft muss heute eigentlich erstmal sich mit Selbstkenntnis auseinandersetzen, sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, sich mit sich selber auseinandersetzen, um gut führen zu können. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das war mir nochmal wichtig, dass das aus meiner Sicht die Voraussetzung ist.
Ja, da bin ich komplett bei. Also im Prinzip jedes Führungskräfte-Coaching, was ich mache, gerade im Konzernbereich, sage ich, Voraussetzung ist für mich so ein kleiner Persönlichkeitstest, empfehle ich dringend, weil ich die Leute kennen muss. Ich arbeite viel im Pharma-Bereich. Dann habe ich halt jemanden, der aus Quality kommt. Das heißt, das ist ein Perfektionist, der ist akkurat. Und dann sage ich, naja, du bist jetzt alle, sagen, du bist ein toller Typ und deswegen bist du so erfolgreich geworden. Aber auf dem nächsten Level gibt es ganz andere Spielregeln. Das heißt, es wird ein ganz anderes Anforderungsprofil an dich als Führungskraft gestellt als Laborleiter. Weil Perfektionismus ist keine Stärke mehr auf dem nächsten Ebene, sondern eine Schwäche. Und du musst überlegen, ob das nächste Level gut für dich ist und ob du dieses mitbringst, was du brauchst. Und ob du auch glücklich wirst. Weil wenn du ein Meeting haben willst, wo Pareto-Effizienz gefordert ist, wo du 80-20 Ergebnisse, Entscheidungen treffen musst und du bist aber gewöhnt, perfektionistisch zu arbeiten, dann wirst du ganz stark steigern. Mhm. Und das zu wissen, das heißt nicht, dass es der Stolperstein ist, aber sich damit auseinanderzusetzen, kann ich anders, was muss ich entwickeln, halte ich persönlich für essentiell. Und es gibt nicht das Leadership-Profil, sondern es muss in die Umgebung passen. Ja, wenn ich 3-4 promovierte Frauen international hybrid führen soll, dann brauchst du ein ganz anderes Team, als wenn ich einen Infanterietrupp im Angriff anführe. Und das ist ganz unterschiedliche Skills. Und deswegen bin ich dabei.
Ja, das ist ja die Herausforderung auch als Führungskraft heute, dass man eben genau, was du auch sagtest, es geht um die Situation, also situativ zu führen, individuell zu führen. Da brauche ich ja einfach einen ganz großen Werkzeugkoffer an Dingen, die ich dann situativ anwenden kann. Ne? Also es ist schon, deswegen Führung und auch das in Zukunft, es ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Ne? Also da müssen wir uns nichts vormachen.
Für wie wichtig hältst du Netzwerkfähigkeiten als Führungskraft?
Also, das ist eine Frage. Ich glaube, es ist sehr wichtig. Also, ich glaube, auch das ist eine Kompetenz, die immer entscheidender wird. Auch da, im Kern geht es ja bei Netzwerkfähigkeit, geht es ja im Kern eigentlich darum, Beziehungen aufzubauen und zu pflegen und Vertrauen zu schaffen. Eigentlich ist das der Kern vom Kern. Und aus meiner Sicht ist das auf, es gibt ja unterschiedliche Netzwerke, Netzwerkebenen, ne? Also es gibt, ich glaube, jeder braucht eben Menschen, die wirklich, wo du wirklich ganz tiefes Vertrauen hast, mit denen du da wirklich mal Sachverhalte diskutieren kannst, die du nicht mit jedem diskutieren würdest, wo du auch weißt, da kriegst du eine ehrliche Meinung. Auch das ist ehrlicherweise heute entscheidend, dass es Menschen gibt, die dir auch trauen, auch als Führungskraft, trauen zu sagen, wenn etwas vielleicht nicht so gut läuft, wenn du vielleicht Dinge nicht so gut gemacht hast. Ich glaube, das ist total entscheidend, ein gutes Netzwerk zu haben. Aber es geht auch darum, wir haben gerade mal über Erfahrung gesprochen. Ich glaube zum Beispiel, Erfahrung zu haben, ist ja erstmal gut, es ist aber nicht mehr so wichtig wie früher. Und vor allem, ich glaube, es ist wichtig, wir müssen Erfahrung immer paaren mit Reflexionsfähigkeit. Also auch da ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, also nur weil es irgendwann früher so war, heißt nicht, dass es heute noch genauso ist. Ich glaube, das missverstehen ja viele, dass man sagt, ich habe Erfahrung, aber Erfahrung bringt dir nichts, wenn du es nicht reflektieren kannst, ob das heute in der Welt, wo sich alles verändert hat, überhaupt noch relevant ist. So. Deswegen glaube ich, zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, Netzwerkfähigkeit ist eine viel wichtigere Kompetenz heute als Erfahrung. So, weil, ich gebe mal ein Beispiel, die Dinge sind ja heute sehr komplex und für viele Dinge braucht man, wenn dann eine tiefe Fachkenntnis. Und wenn ich zum Beispiel für ein Anliegen habe ich eine Frage und da bin ich eben keine Expertin, dann habe ich aber ein Netzwerk und kann da mal fragen und weiß, aha, der kennt sich da gut aus, der kennt sich da gut aus und da kann ich den oder die mal fragen. Auch für Unternehmen, zum Beispiel, ich habe damals bei Rewe, hatte da ein gutes Netzwerk auch von anderen HR-Lern in anderen Unternehmen und da haben wir uns ausgetauscht, auch mit Konzepten, mit Dingen und haben gesagt, okay, irgendwie Personalarbeit ist ja auch universell an vielen Stellen und das, was wir austauschen können, haben wir uns da unterstützt und das war halt super, weil wir mussten das Rad nicht neu erfinden.
Ja, auch da sprichst du mir so ein bisschen aus dem Herzen, denn ich glaube, also es ist es ist komplex, es ist kompliziert und man braucht in der Regel viel Tiefe und eine Führungskraft kann das gar nicht mehr gewährleisten. Es ist viel zu viel Fachtiefe und das ist nicht mehr die Fähigkeit, aber du musst die richtigen Menschen ins Boot setzen, um das Boot ans Ziel zu bringen. Die richtigen Kompetenzen, die richtigen Fähigkeiten. Und dann bin ich wieder bei meinem Leitspruch, man muss Menschen mögen und kennen. Das bringt dir sonst nichts, wenn du die Menschen nicht kennst. Also mögen ist für mich eine Grundvoraussetzung für Führung. Ich sage nicht so weit, man muss Menschen lieben, weil so weit gehe ich nicht und finde ich auch nicht richtig. Aber man muss sie kennen, weil es bringt einem nichts, wenn ich sage, oh, die Susi, die ist ganz toll. Aber wenn ich weiß, was die auf dem Köcher hat oder was die leisten kann, dann bringt es mir halt nichts.
Ja, übrigens auch nochmal ein wichtiges Thema ist ja auch heute die richtigen Talente zu finden, auch als Führungskraft. Auch da ist Netzwerk spielt natürlich eine entscheidende Rolle, ne? Also die richtig guten Leute, ich meine, da kannst du mal Glück haben, dass du eine Stelle ausschreibst und da bewirbt sich der Richtige oder die Richtige, aber die richtig guten Leute, die können sich Jobs ja aussuchen. Das heißt, auch hier geht's darum, wenn ich ein gutes Netzwerk habe, Leute kenne, die wieder jemanden kennen, komme ich so auch, und das ist einfach eine Schlüssel der Herausforderung in Zukunft an die richtig guten Leute. Also auch in der Hinsicht ist das entscheidend.
Ja, ich greife nochmal bewusst in die Klischeekiste, aber um einen positiven Appell rauszusenden, weil wenn ich gucke, wer in meinem männlichen Freundeskreis ist, dann hat das alles irgendeinen Businessbezug. So. Und das hat immer was für uns Männer, was positiv Rationales. Wir sehen das überhaupt nicht negativ, sondern ich gehe mit denen ein Bierchen trinken, wo wir uns dann auch über Business ausquatschen und direkt und zielstrebig. Dafür haben wir ein relativ eigentlich sonst sozial schwaches Netzwerk. Frauen ist eher das Gegenteil. Die haben ein relativ schwaches berufliches Netzwerk und ein starkes soziales Netzwerk. Und das kann auch zu Nachteilen führen. Oder es führt auch dazu. Und dieses mal überlegen, und das ist meine Impulse an die Frauen, die ich eurem Coaching immer gebe, schaut mal, wie gut ist euer berufliches Netzwerk, was euch beruflich weiterbringt. Nicht nur das Soziale, nicht nur die Care-Arbeit, nicht nur der Elternbeirat. Oder die Bäckchengruppe, ich meine das gar nicht despektierlich. Und gerade wenn man in so eine Phase kommt, wie stark kann ich es auch für mein Business nutzen? Und wie stark rede ich denn auch mein Business? Und nicht nur über Dinkelkeks-Rezepte. Ich meine das nicht negativ. Mir geht es wirklich einfach darum, weil ich es erlebe und sonst mir das wichtig ist.
Ne? Ja, und lassen dann Lunch vielleicht mit wertvollen Kontakten sausen, weil sie noch so viel zu tun haben. Habe ich selber auch erlebt. Also es ist auch, stimme ich dir zu.
Und du hast auch, was ich ganz toll finde, es ist nicht nur New Leadership, ist jetzt nicht nur eine rosa-rote Brille, sondern du hast auch ein Kapitel dem Thema gewidmet, worüber niemand offen spricht. Und das ist für mich auch immer ganz wichtig, denn ich glaube auch, Führung sollte eine bewusste Entscheidung sein, weil man Verantwortung über Menschen hat. Was sind die Punkte, wo du sagst, darüber spricht niemand, was mit Führung zu tun hat?
Genau, da habe ich einige Kapitel, unter anderem das Thema, dass Führung einsam macht oder einsam machen kann. So, und ich glaube, egal jetzt, also ich habe es an mir selber erlebt, egal wie nahbar man ist, egal wie sehr man Teil des Teams sein möchte und sich nicht abheben möchte und kein eigenes Büro hat, sondern bei den Leuten sitzt und so weiter, ist man trotzdem, und so ist es einfach, ist man trotzdem irgendwie Führungskraft und ist eine Hierarchie höher, erfährt vielleicht, kriegt Informationen eher, muss natürlich über Leistung urteilen, muss auch mal schwierige Gespräche führen, entscheidet über Gehälter und so weiter, und von daher ist das auch eine Sache, was ich früher gar nicht so vermutet hätte, aber ich habe schon auch an einigen Dingen, und ich glaube schon, dass ich jemand war, die sehr, sehr nahbar war, aber ich habe schon an einigen Stellen gemerkt, dass ich am Ende dann doch zwar Teil des Teams bin, aber natürlich irgendwie noch irgendwie einfach nochmal eine andere Position innerhalb des Teams. So, also dass mir dann auch nicht vielleicht alles immer gesagt wurde. Und das hat man dann schon gemerkt und natürlich auch manche Entscheidungen einfach alleine treffen musste. Ne? Da konnte man jetzt nicht das Team einweihen, sondern das musste man selber entscheiden. Und da gab es schon auch mal so Situationen, auch gerade am Anfang, wo ich da irgendwie auch lernen musste, mit umzugehen, wo dann am Anfang irgendwie dann doch irgendwie alles anders war, was dann schon schwer ist. Und ich belege das ja auch mit Studien, dass es auch vor allem Top-Managern so geht. Und ein ehemaliger Chef von mir, der hat gesagt, ja, je höher du gehst, die Karriereleiter, desto einsamer wird es. Und da ist natürlich irgendwo was dran, ne? Weil am Ende musst du einige Entscheidungen alleine treffen, kannst nicht mehr wie früher mal irgendwie über den Chef, über die letzte Entscheidung ablästern, sondern du bist ja diejenige, die Entscheidung getroffen hat. Also das ist zum Beispiel mal ein so ein Punkt.
Ja. Also auch das ist mir so wichtig, dass man hat auch eine Rolle und man ist eine Projektionsfläche. Und ich sage es immer, der Spruch ist nicht so beliebt, aber ich finde ihn richtig. Beliebtheit ist kein Lebensziel. Ja. Und das bezeichne ich oft auf Führung. Denn wenn es darum geht, wer darf in Urlaub geben?
Ja, ja, genau. Ist auch ein Kapitel, dass man sich als Führungskraft eben auch manchmal unbeliebt macht. Ne?
Ja. Genau. Also ich sag mal die Kapitel so als Teaser, weil werden sie hier nicht durchsprechen. Es ist einmal, Verantwortung tragen ist harte Arbeit. Überlastung ist ein ständiger Begleiter. Führung macht einsam. Nicht alle Teammitglieder sind gleich sympathisch. Und wer führt, verändert sich. Der Punkt würde mich noch interessieren bei dir persönlich. Wie hast du dich verändert?
Genau, also das war das. Ich würde sagen, das ist eng schon gekoppelt mit meiner Reise zu mir selbst, also mit dem Start, als ich viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe, selber Coaching gemacht habe, habe ich mich einfach verändert, weil ich glaube, dadurch, dass ich mich besser kennengelernt habe, verstanden habe, was mich ausmacht, auf einmal wusste, wofür ich Dinge machen möchte und vor allem damit einhergehend auch, was ich nicht mehr machen wollte, habe ich gemerkt, dass ich mich verändere in dem Sinne, dass ich vielleicht früher Dinge gemacht habe, um anderen zu gefallen und auf einmal dann mutig war, konsequenter zu sein. Auf einmal habe ich es nicht mehr allen Menschen recht gemacht. Ich glaube, das war bei mir ein großer Punkt. Und eben durch diese Führungsrolle, also das war für mich die Persönlichkeitsentwicklung, das Coaching, aber auch die Führungsrolle, die fordert dich ja heraus und die bringt dich, also hat mich auch mehr zu mir selbst gebracht und dadurch auch verändert. Und das habe ich gemerkt und auch Interessen verändern sich dadurch. So, und woran man es dann am Ende merkt, ist, dass einfach Menschen, mit denen man vielleicht vorher viel Kontakt hatte und viele Gemeinsamkeiten oder man dachte es vielleicht, das verändert sich eben einfach und es kann dann auch mal sein, dass man zu manchen Menschen den Kontakt verliert und das gehört eben auch dazu.
Ja, ich finde, du hast total spannende 11 Prinzipien aufgestellt auf dem Weg zu New Leadership, weil die eine Ehrlichkeit und eine Offenheit haben. Ich will bewusst als Teaser nicht alle vorlesen, aber ich fange mal bei einer an. Ich weiß, dass gerade bei den großen Unternehmensberatungen gerade ein Riesenthema ist. Dein Prinzip 3 ist, mache KI zu deiner wichtigsten Sparringspartnerin. Warum?
Also was wir merken ist, dass KI ja gerade alles auf den Kopf stellt und alles verändert. Und da gibt es ja auch schon interessante Studien, dass eigentlich eigentlich ein Großteil der Jobs wird sich in den nächsten Jahren verändern. Da kommt jede Studie auch zum anderen Schluss. Aber Fakt ist, KI macht uns effizienter, macht uns besser, aber es verändert auch unsere Jobs, weil KI einfach immer leistungsfähiger wird und immer mehr übernehmen kann. So, deswegen glaube ich als Führungskraft, deswegen ist mir das so wichtig, dass wir, weil ich glaube, am Ende ist es vor allem auch eine Haltungsfrage. Haben wir Angst vor KI? Ne? Also ich hatte letztens mit jemandem gesprochen, der sagte, da ging es tatsächlich darum, um Podcasts zu schneiden und zu bearbeiten. Dann habe ich gefragt, inwieweit er denn KI nutzt. Und dann hat er gesagt, also ich nutze doch keine KI, das nimmt mir ja meinen Job weg. Und ich finde, das ist genau die falsche Einstellung, sondern zu gucken, okay, wo kann ich KI sinnvoll einsetzen, um mich auf das Wesentliche zu konzentrieren und auf die Dinge, die eben eine KI so schnell nicht ersetzen kann. Und das sind eben die Dinge, die wir auch schon besprochen haben, Beziehungen aufzubauen, wirklich zu motivieren, Menschen zu begeistern, Vertrauen aufzubauen. So, deswegen, um dafür mehr Ressourcen zu haben, ist es wichtig, KI zu nutzen und vor allem als Führungskraft keine Angst davor zu haben. Natürlich bewusst, also die Risiken auch kennen, weil es gibt ja auch Risiken, aber vor allem jetzt diesen chancenorientierten Blick, dass KI uns massiv unterstützen kann. Ich glaube, das ist entscheidend heute.
Ja, super Impuls, auch positiv gedacht, ein bisschen zuversichtlich, finde ich auch schön in diesen Zeiten.
Ja,
total wichtig. Ich habe noch 7 Millionen Fragen zu dem fachlichen Teil und gleichzeitig läuft uns die Zeit weg und die Zuhörerinnen dürfen das Buch gern lesen. Aber gibt es noch so ein Thema, wo du sagst, Mensch, Danny, jetzt haben wir ein paar Themen touchiert, aber das hier ist mir noch besonders wichtig, was im Buch steht, das hast du jetzt gar nicht gefragt, das möchte ich gerne nochmal den Zuhörenden mitgeben.
Ja, schöne Frage, finde ich. Gibt sicherlich viele Dinge, aber ich finde ein Punkt ist mir noch besonders wichtig, das ist auch ein Prinzip, das Prinzip verwandle Verletzlichkeit in deine Superkraft. Das ist natürlich ein Thema, wofür ich mich stark mache. Man kann auch statt Verletzlichkeit, kann man auch Menschlichkeit sagen. Aber ich glaube, das ist der Kern, worum es in Zukunft geht. Es geht darum, wenn sich alles immer schneller verändert, immer komplexer wird, wenn KI immer mehr übernehmen kann, geht es im Kern eben darum, Vertrauen aufzubauen. Damit Menschen, wir kennen ja auch die Zahlen, die Bahn beschreibe ich auch im Buch, dass Menschen, wenig Menschen wirklich emotional gebunden sind, hochgebunden sind an ihr Unternehmen, wenig Menschen wirklich die Extrameile gehen würden. Viele Menschen machen einfach nur Dienst nach Vorschrift und das sollte sich in Zukunft verändern. Wir brauchen ja Menschen, die motiviert sind, die Bock auf ihren Job haben. Und ich glaube, ein wesentliches Thema ist, Vertrauen zu schaffen als Führungskraft. Und das schaffe ich über, wenn ich mich selber verletzlich zeige. Und da, Danny, sind wir auch so ein bisschen der Kreis schließt der Kreis vom Anfang. Die ist wirklich auch mal als Führungskraft auch mal zu sagen, hey, hier habe ich einen Fehler gemacht oder das fiel mir auch schwer. Also das ist immer ein schmaler Grat natürlich, weil als Führungskraft ist es auch meine Verantwortung, irgendwo Klarheit zu geben, irgendwie auch Sicherheit in der Veränderung. Aber das heißt nicht, dass ich mich nicht menschlich zeigen darf, ganz im Gegenteil. Wir Menschen oder Mitarbeitende wollen sich mit ihren Führungskräften identifizieren. So, und das geht darum, und Vertrauen, sie wollen ihnen vertrauen. Und das geht darum, und das geht damit, indem Führungskräfte auch mal zeigen, was bei ihnen nicht so gut klappt, dass sie auch mal Zweifel haben und auch mal Ängste, denn so zeigen sie sich menschlich. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen der Kern, wo es in Zukunft, wo Führungskräfte noch einen Unterschied machen können. Und am Ende geht es natürlich um Leistung, aber all die Dinge, die wir ja besprochen haben, das sind ja die Voraussetzung, ist ja die Voraussetzung dafür, dass Menschen eben Lust haben, einen guten Job zu machen.
Ja, und also weil das fällt total schwer, da das Schild runterzunehmen und Schwäche zu zeigen, weil man ja ganz oft pusht, nach vorne gehen muss, Vorbild sein etc. Und ich merke es dann wirklich live in den Workshops, wo ich sage, okay, ihr bestimmt die Tiefe und die Qualität dieses Führungsworkshops. Desto mehr ihr euch öffnet, desto mehr Substanz, desto mehr Energie, desto mehr Vertrauen könnt ihr entwickeln. Ich bin nur der Prozessbegleiter, aber ihr müsst es runtermachen und die Führungskräfte sollten vorangehen. Und ich weiß noch, wie das eine Personalleiterin, da haben wir so Lego-Figuren gebaut, wo sie sich vorstellen sollten. Und die ist vorangegangen, hat gleich angefangen mit persönlichen Ängsten, Erfahrungen, Niederschlägen. Und die hat damit einen Raum geschaffen, der so viel Offenheit für Verletzbarkeit gezeigt hat, dass die anderen mitgegangen sind. Und das Team war danach halt nach einem halben Tag ein ganz anderes schon, allein, dass die Führungskraft die Verletzlichkeit gezeigt hat. Und meine Erfahrung auch das wird nicht ausgenutzt. Das geht gegen jeden menschlichen Ethos. Die Menschen missbrauchen das nicht, wenn es authentisch, ehrlich ist und in dem Raum passiert ist.
Im Gegenteil, und das ist vielleicht meine Erfahrung, beschreibe ich da auch. Ich hatte mal einen Top-Manager, der vor mir geweint hat. Und ich habe erst gedacht, da war ich noch jung und da hatte ich ja noch so dieses typische Führungsbild, was mir so vorgelebt wurde, und habe gedacht, mit welcher Begründung, also mit welcher Berechtigung ist der eigentlich in der Position, habe ich erst gedacht. Das kann doch nicht sein, weil ich das auch so übernommen habe. Und dann habe ich gemerkt, nee, ich hatte nachher viel mehr Respekt vor dieser Person. Es ist so krass. Also und das heißt, ich habe das überhaupt nicht so gesehen. Der hat ja einen super, super Job gemacht. Ich habe dann auf einmal gedacht, okay, der ist auch menschlich. Ich konnte mich mit ihm identifizieren. Und das fand ich nochmal so ein Aha-Moment, wo ich nachher dachte, boah, genau davon brauchen wir viel mehr Führungskräfte.
Super. Mit diesem Impuls gehen wir aus dem fachlichen Teil raus und jetzt kommt der persönliche Teil. Und ich habe einige persönliche Fragen an dich. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Vor allem, dass mir Menschen damals im Team gesagt haben, boah, Laura, es ist irgendwie so, wie sich die Dinge hier verändert haben, habe ich wieder richtig Freude und Bock auf meinen Job.
Schön. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Ich beschäftige mich viel, wir haben ja auch darüber gesprochen, wie wichtig KI ist, und ich beschäftige mich viel damit, ich probiere da viel aus. Ich merke immer wieder, wie bewundernswert ich es finde, gerade wenn Frauen so technische Expertise haben, also wirklich tiefe technische Expertise und jetzt in dem Sinne, also was sich durch neue Technologie verändert und da noch besser aufgestellt zu sein. Ich mache da viel, aber da wäre ich gern so ein Superbrain. Also mal gucken, ob das noch kommt. Wahrscheinlich nicht, aber das finde ich super, ja.
Welche drei Bücher haben dich in deinem Leben am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Boah. Ich würde mal eins nennen. Das ist tatsächlich da... ist auch schon ein bisschen Inspiration für mein Buch, ist das Thema oder das Buch Radical Candor von Kim Scott. Kennst du wahrscheinlich, kennen auch vielleicht einige ZuhörerInnen.
Radikale Ehrlichkeit, genau.
Genau, und ich finde da dieses wirklich, dieser Kern, man kann freundlich sein, man kann empathisch sein, wertschätzend sein, zu jeder Zeit, und man kann trotzdem harte Entscheidungen treffen. Man kann trotzdem auch über Schlechtleistung sprechen und muss Menschen dabei nicht demotivieren. Sondern sie können weiterhin, sondern man kann es schaffen, dass sie weiterhin motiviert einen guten Job machen.
Schön. Welcher Glaubenssatz hat dich in deinem Leben behindert?
Darüber spreche ich ja oft. Es sind mehrere wahrscheinlich, aber dieses, du bist zu nett, so wirst du nie Karriere machen, darüber rede ich oft. Das hat mich tatsächlich sehr stark geprägt und auch, ja, irgendwie damals habe ich deswegen geglaubt, ich kann niemals Führungskraft werden. Das hat sich dann Gott sei Dank verändert. Aber ich glaube, das ist so ein wesentlicher Glaubenssatz.
Welcher Glaubenssatz hat dich zum Erfolg geführt?
Ich weiß gar nicht, ob das ein Glaubenssatz war, weil Glaubenssätze sind ja oft, so kenne ich es zumindest, eher, irgendwann waren sie mal gut und irgendwann helfen sie dir eben nicht mehr oder stehen dir im Weg. Von daher glaube ich, ich würde es umformulieren, ich würde nicht sagen Glaubenssatz, sondern es waren vor allem Menschen, die mehr in mir gesehen haben, an mich geglaubt haben. Und das haben wir auch schon besprochen, dass ich mich besser kennengelernt habe, dass ich verstanden habe, was mich wirklich ausmacht, wo meine Stärken sind.
Was ist das Lieblingsfoto aus deiner Kindheit?
Foto? Ich glaube, wenn man da noch Kind ist, ist ein Foto mit meinen Schwestern und mit meiner Mama. Dazu muss man sagen, meine Mama ist leider verstorben vor jetzt 8 Jahren. Und so ein Foto, da waren wir im Urlaub und da sitzen wir auf so einer Bahn und da sitzen wir alle zusammen und haben irgendwie eine gute Zeit.
Schön. Wo findest du Ruhe und Gelassenheit?
In der Natur. Am liebsten Berge und Seen.
Na, dann wäre ja München schon nicht so verkehrt, die Ecke.
Ja, München
so.
Super.
Welche Werte, Charaktereigenschaften, Wesenszüge und Verhaltensweisen hat dein Lieblingsmensch?
Eine Ruhe, auch wenn alles irgendwie in der Welt chaotisch ist, so eine Ruhe, so ein Vertrauen, dass die Dinge schon gut werden, egal wie schwer sie manchmal sind. Und den Glauben an das Gute im Menschen, verbunden mit der Fähigkeit, in kleinen Momenten das große Glück zu sehen.
Boah, das würde ich mir aufschreiben an deiner Stelle und ihm oder ihr zustecken. Das war ja schön. Das war doch eine schöne Liebeserklärung gerade.
Ja, schön.
Ne? Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Okay, ich glaube, jetzt wiederhole ich mich, aber auf jeden Fall dieses, du musst dich kennen, deine Stärken kennen, dann kannst du mutig sein, dann kannst du richtig gut sein. Dann du musst irgendwann den ersten Schritt gehen und Dinge machen, die du noch nie gemacht hast. Und dann der dritte Punkt damit eigentlich einhergehend, die Haltung, hey, es könnte ja gut werden. Muss ja nicht immer alles schief laufen.
Ja, super, super stark. Perfekt für die Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Oh, du stellst Fragen jetzt hier am Ende. Ich glaube, da gibt es so viele bestimmt, aber mit Michelle Obama, ich hatte sogar mal die Möglichkeit, sie zu sehen, nur kurz zu sehen, nicht wirklich mit ihr zu sprechen, aber mit Michelle Obama, die könnte ich jetzt ausführen und die beeindruckt mich einfach. Ich glaube, alle, die jeder kennt sie, mit ihrer Art eben, und sie hat ja diese zutiefst menschliche Art und diese Herzenswärme, dieses Gute in Menschen sehen, verbunden mit dieser, irgendwie, was die beiden erreicht haben, die Obamas, finde ich, ist einfach ein super, super Vorbild und finde ich sehr inspirierend, die Frau.
Stark. Wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ja, ich habe ja ein berufliches, aber das vermischt sich ja auch wie bei dir auch. The future of work is a matter of being human. Und ich finde, das passt auch ganz schön hier zum Abschluss. Und genau das ist es. Es geht eigentlich darum, und dafür habe ich auch das Buch geschrieben. Ich habe es auch gewidmet meiner Tochter. Ich habe das Ziel oder möchte damit einen kleinen Unterschied machen, dass sie in einer Arbeitswelt aufwächst, in der Menschlichkeit zählt. Und ja, das ist das, wofür ich mich einsetze.
Sehr schön. Liebe Laura, vielen, vielen lieben Dank für dieses authentische, nahbare und sympathische Gespräch über New Leadership. Vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Ja, hat mich sehr gefreut, denn ihr hat super viel Spaß gemacht. Danke für die tollen Fragen, für das tolle, ja, authentische, wie du sagst, Gespräch. Ich komme gerne wieder.
Gerne. Tschüss.
Ciao, ciao.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog-Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog-Braune.